SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christina Hartauer. Hallo und guten Tag. Heute bekommen wir hier im Lesenswert-Magazin einige intime Einblicke in das Leben von Autorinnen und Autoren. Bei der Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux etwa. Sie hat eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Mann auf Fotos festgehalten. Man sieht aber nicht die Liebenden, sondern die Spuren ihrer Leidenschaft. Spitzenunterwäsche, Schuhe, Strümpfe, die verstreut auf dem Boden liegen. Dazu haben die beiden Texte geschrieben, die nun als Buch auf Deutsch erscheinen. Das ist gleich unser erstes Thema. Und ich spreche mit dem Autor Clemens Setz. Vielleicht kennen Sie seine oft rätselhaften Texte. Wir sprechen darüber, was seine neuen Erzählungen mit seinem lang verdrängten Kinderwunsch zu tun haben. Die Musik kommt heute von The Sacred Souls, ein Soul-Trio aus den USA. Will I See You Again heißt dieser Song. Wahrscheinlich leben wir in einer Zeit, in der es so viele Bilder von Sex gibt wie nie zuvor. Der Mensch des 21. Jahrhunderts ist oversexed but underfucked, ist von Sexbildern umgeben, hat aber selbst eher wenig Sex. So jedenfalls lautet ein Klischee. In dem Band Auf den Bildern von Annie Ernaux und Marc Marie ist es etwas anders. Er enthält Bilder nicht vom Sex, sondern von den Kleidungsstücken, die beiden sich vom Leib gerissen haben. Diese liegen wild verstreut auf dem Boden. Annie Ernaux und Marc Marie haben ihre Affäre fotografisch festgehalten und sie haben Texte dazu geschrieben, jeder für sich, ohne sich abzusprechen. Herausgekommen ist ein ganz ungewöhnlicher Band, der jetzt nach 20 Jahren ins Deutsche übersetzt wurde. Er handelt zugleich von einer schwierigen Zeit für die Autorin. Während der Affäre mit Marc Marie musste Annie Ernaux eine Brustkrebserkrankung durchstehen. Die Autorin und Romanistin Julia Schoch hat Annie Ernaux schon gelesen, als sie hier in Deutschland noch eine große Unbekannte war. Und auch Julia Schoch denkt in ihrer autofiktionalen Trilogie, Biografie einer Frau, über die Liebe und das Schreiben nach. Guten Tag, Frau Schoch.
Hallo.
40 Fotos, 40, man könnte es nennen, Kleiderhaufen Stillleben, haben Marc Marie und Annie Ernaux geschossen. Davon haben sie dann 14 ausgewählt und Texte dazu geschrieben, völlig frei und ohne dem anderen den Text zu zeigen und ohne darüber zu sprechen, bis dann eben der jeweilige Text fertig war. Annie Ernaux nennt diese Ergebnisse Kompositionen. Aber diese Texte, die handeln nicht alle einfach nur von heißen Sexszenen, oder doch?
Ja, man weiß ja, dass das Schönste eigentlich ist, wenn man sich die Dinge vorstellen muss, gerade wenn es um Liebe oder um Sex geht. Das wird natürlich nicht ausgebreitet. Das ist ganz schön. Also diese Fotos sind ja wirklich so wie Tatorte. Also dieser Begriff fällt ja auch in den Texten. Also man muss den Dingen eigentlich nachspüren. Da liegen praktisch die Beweise einer Nacht. Die Kleiderhaufen, oft erkennt man es auch nicht gut. Deswegen wird es erstmal beschrieben, was auf diesen Farbtafeln eigentlich zu sehen ist, die sich inzwischen auch fast so zu Gemälden verwandelt haben. Und die beiden beschreiben einerseits die Klamotten tatsächlich, die da rumliegen, aber sie beschreiben eben auch die Räume oder was an dem Tag passiert ist. Eigentlich sind die Fotos gar nicht so sehr Erzählungen darüber, was jetzt wirklich zwischen den Körpern passiert ist, sondern eher so Assoziationsauslöser. Also die beschreiben zum Beispiel, was bedeutet der Strauß Rosen, der da auf einem Tisch steht in einem Hotelzimmer in Brüssel, oder was es mit dem Stiefel auf sich hat. Marc Marie hat also immer so bestimmte dogmatensähnliche Stiefel getragen. Das sind auch Assoziationen, die viel in die Kindheit zurückführen oder auch zu Küchenritualen. Das ist, diese Fotos sind ja auch ein Gang so ein bisschen durch das Haus. Die meisten Fotos sind nämlich aufgenommen in dem Haus von Annie Ernaux. Also das heißt, wir gehen so durch bestimmte Räume, das Arbeitszimmer, die Küche, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer natürlich. Und überall sehen wir aber eben nur Ausschnitte. Ja, das sind nur im Grunde so Details. Es werden Details eingefangen und das ist eigentlich ganz, ganz schön, weil sie so eine Ahnung eigentlich nur, was heißt nur, sie erzeugen oder sie evozieren eine Ahnung dessen, was passiert sein könnte oder was passiert ist.
Ja, Assoziationsauslöser haben Sie gerade gesagt. Das finde ich einen sehr schönen Ausdruck. Mir ist zum Beispiel das Foto im Kopf geblieben. Da sieht man diese schwarzen, schweren Lederstiefel von Marc-Marie, die Sie eben beschrieben haben, Frau Schauch. Und einer dieser Lederstiefel, der steht auf einem Spitzen-BH von Annie Ernaux. Also dieser sehr schwere Stiefel auf diesem sehr feinen BH. Was macht Ernaux aus so einem Bild oder welches Bild ist bei Ihnen hängen geblieben?
Naja, ich finde es ja erstmal schon mal erstaunlich, dass die beiden sich so wunderbar ergänzen. Über den einzelnen Texten steht ja nicht der Name. Also man weiß beim Einstieg nicht gleich immer sofort, wer schreibt da. Und die beiden antworten sich tatsächlich, obwohl sie ja nicht voneinander wussten. Das wird im Vorwort kurz beschrieben, also wie die Vorgehensweise der beiden war, also dass man sich die Texte nicht zeigt. Jeder schreibt zu dem Foto, was er sich so denkt. Und das ist ein seltsames Echo, was da entsteht und ganz kurios manchmal, also wie voll sozusagen die Geschichte auch wird, weil beide da schauen und auch sprachlich finde ich die sehr, sehr schön so aufeinander bezogen, ohne dass sie es voneinander wussten. Diese Assoziationsräume sind eigentlich das, was das Ganze so spannend macht. Also dass man nicht bei diesen Sachen so hängen bleibt, sondern eben schaut. Der Marc-Marie schreibt auch viel über Brüssel, weil sie eben öfter auch in einem Hotelzimmer in Brüssel übernachten und da Sex haben. Über seine Kindheit in Brüssel, über seine Mutter, über das Elternhaus, was er dann ausräumen muss mit Annie Ernaux oder will. Also es führt eigentlich immer weg vom Foto. Und das, ja, ist eine sehr schöne, luftige Komposition, finde ich auch. Also, weil diese Assoziationsräume können so in alle möglichen Richtungen gehen und das tun sie ja auch. Und da webt sich eben erstaunlicherweise diese Krebsgeschichte, über die wir ja auch reden müssen, so ganz fast beiläufig und elegant webt die sich da so ein in diese Texte. Und das macht den Text, den insgesamten Text von den beiden, ja, sehr, sehr schön.
Ja, wenn sich diese Krebsgeschichte einwebt, dann webt sich damit zwangsläufig, also natürlich auch eine Frage mit ein, ne, wenn der Körper so schwer erkrankt ist, auch die Frage nach dem Tod. Und da gibt es ein Bild von Annie Ernaux und Marc-Marie, wo sie sich eben berühren. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, Frau Schauch, die beiden kannten die jeweiligen Texte nicht, bis eben alles fertig war. Und trotzdem berühren sie sich immer wieder in ihren Texten, in ihren Assoziationen. Und da gibt es zum Beispiel ein Foto, da sieht man so einen blassgrünen also Teppich im Schlafzimmer von Annie Ernaux, links so ein bisschen angeschnitten die Bettkante mit der Tagesdecke und so vor dem Bett an der Seite, da liegt so ein bunter Kleiderhaufen, wahrscheinlich bunte Damenkleidung von Annie Ernaux und im Bildhintergrund hingegen, das ist eine offene Tür zu sehen, also da liegt ein schwarzer Kleiderhaufen mit diesen zwei Paar Männerschuhen, schwarzen Männerschuhen, die man schon von Marc-Marie kennt und Annie Ernaux schreibt zu diesem Foto, sie sehe darin den Tod ihres Körpers und auch Marc-Marie schreibt, ich sehe dort nicht mehr die Spuren unserer Gegenwart, sondern unsere Abwesenheit, wenn nicht gar unseren Tod. Wie kommt das denn immer wieder rein? Was haben denn diese Fotos, die ja eigentlich, ich sag's mal ganz grob, Sexspuren zeigen, mit dem Tod zu tun? Und wie kommt der vielleicht auch immer wieder vor, dieses Nachdenken quasi auch über diese schmerzhafte Seite der Affäre?
Das ist eigentlich das Interessanteste, finde ich. Also, dass es auch ein Buch über Fotografie natürlich ist, ne? Also, die beiden denken ja darüber nach, was kann überhaupt ein Foto leisten? Also, Annie Ernaux spricht von einer objektiven Spur der Lust, die sie eigentlich durch dieses Foto so retten will auch. Das sind so Überbleibsel eines fernen Festes, der Schmerz und die Schönheit und die Melancholie, die beim Anblick eben so eines Fotos in einem zu spüren sind, weil die Dinge ja schon vergänglich sind. Also, es ist eigentlich so eine, der Versuch, auch etwas Flüchtiges und das Vergängliche, auch der Liebe natürlich und des Sex, so einzufangen in diesem Bild, obwohl man gleichzeitig weiß, das funktioniert eigentlich nicht. Und es wird auch beschrieben, dass sie sich die Fotos angucken nach einer Weile. Das sind ja auch analoge Fotos, das heißt, es dauert eine Weile, bis die dann entwickelt sind. Und dann können sie oft beim Anblick der Fotos gar nicht mehr sagen, welche Nacht war das jetzt oder in welchem Zimmer war das. Man muss dann erst schauen, vielleicht im Tagebuch oder anhand von ein paar Details, wann und wo das gewesen sein könnte. Also das ist eigentlich ein permanentes Nachdenken so über Vergänglichkeit und wie kann man überhaupt etwas festhalten. Und das ist natürlich das große Thema auch von Annie Ernaux, auch in, ja, eigentlich in allen Büchern. Sie ist ja nicht so sehr eine Chronistin, die etwas festhält, einen bestimmten historischen Moment festhält, sondern sie beschreibt eigentlich immer das Verfließen von Zeit. Es geht eigentlich immer um die Veränderungen. Wie kann man eigentlich Veränderungen auch beschreiben, wie kann man die Veränderung festhalten, was ja eigentlich ein Paradox ist. Ne?
Ja, und was sie ja auch in ihren Büchern gemacht hat, also zum Beispiel in Les Années, die Jahre, vielleicht mitunter das bekannteste Buch von ihr, das beginnt mit einem Foto, das sie beschreibt von sich als Baby, so ein kleines, ovales, sepiafarbenes Foto. Das macht ja Annie Ernaux durchaus in vielen ihrer Bücher, dass sie über Fotografien, über persönliche Fotos sich eben erinnert und in die Beschreibung, aber auch ins Erzählen gerät. Und was ja bei ihr aber auch interessant ist, sind ja sehr persönliche Dinge. Also auch die Bilder hier, die man jetzt eben auch abgedruckt sieht. Ja, man sieht, welche Unterwäsche Annie Ernaux trägt. Man sieht, wie ihre Küche aussieht oder ihr Schlafzimmerboden. Man kriegt da so kleine Einblicke quasi in privateste, intimste Bereiche ihres Lebens. Und trotzdem frage ich mich, warum ist das nicht nur persönlich? Warum ist dieses Persönliche nicht nur individuell? Also was haben vielleicht auch wir Leser, Leserinnen davon? Weil das Interessante ist auch, der französische Titel heißt ja L'usage de la photo, also vom Nutzen der Fotografie. Ja. Da steckt ja dieser Nutzen auch wieder mit drin. Und ich frage mich, was ist der Nutzen dieser Fotos für Leser und Leserinnen?
Naja, weil sie sozusagen Brücken sind, würde ich denken. Weil sie eben nicht das abbilden, wovon erzählt wird. Also es ist ja nicht so, dass die Texte in dem Buch nochmal dasselbe erzählen, was auf den Fotos zu sehen ist. Anfangs schon, aber dann geht man ja davon weg und die Schrift leistet irgendwie natürlich mehr. Wo passiert eigentlich die eigentliche Erinnerung? Kann man Erinnerung überhaupt speichern über ein Foto? Aber bei Annie Ernaux ist das schon immer ein Auslöser, aber es ist nie, dass das Foto selbst diese Funktion voll erfüllen könnte. Sie sind immer nur Auslöser. Und dieses Buch ist ja auch der, so ein bisschen, es führt schon hin zu die Jahre. Ich habe gesagt, das ist ja schon 2005 erschienen in Frankreich, also schon relativ alt. Und in diesem Buch wird auch kurz gesagt, also sie sucht eigentlich noch zu dem Zeitpunkt, 2004, wo es geschrieben wird, nach einer literarischen Form, die ihr gesamtes Leben enthalten könnte. Und sie hat sie da noch nicht gefunden. Und wir wissen dann, 5 Jahre später erscheint ja in Frankreich dann die Jahre, Les Années. Und da hat sie sie dann gefunden. Und die Krebserkrankung, die ja hier eine große Rolle spielt, ist auch so ein bisschen sowas wie ein Beschleuniger. Also, dass sie sich nicht aufhält so lange mit dieser Suche und mit diesen formalen Spielchen, sondern da wird ja ganz in Les Années, in die Jahre, werden die Texte ja ganz unverbunden nebeneinander gesetzt, auch in unterschiedlichen Perspektiven. Sie, Mann, wir, diese unterschiedlichen Erzählperspektiven sind da ja ganz, ganz ohne Brücke eigentlich aneinander montiert, so wie eine große Collage eigentlich, wie eine soziale Collage. Das scheint mir hier so ein bisschen, da hat sie schon so einen Einstieg gefunden mit diesem Buch, weil sie hier diese Fotos ganz bewusst dafür verwendet, was sie dann in die Jahre auch machen wird. Und das scheint mir hier so vielleicht so ein erster Effekt für sie selbst auch, dass sie etwas gefunden hat. Ne? Wie kann man es vielleicht machen? Oder was ist der Ausgangspunkt für eine Erinnerung? Und das sind eben diese Fotos, die die Abwesenheit, paradoxerweise, die die Abwesenheit einfangen, ja? Nicht die Anwesenheit der Liebenden.
Die Autorin Julia Schoch. Wir haben über das Buch Auf den Bildern von Annie Ernaux und Marc-Marie gesprochen. Dieses Fototextbuch erscheint bei Suhrkamp in einem sehr schönen Band mit großen Farbfotos. Und aus dem Französischen hat es Sonja Fink, wie immer, ganz wunderbar übersetzt. Und Julia Schochs Trilogie, Biografie einer Frau, ist bei DTV erschienen. Frau Schoch, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke auch.
Once in a while I forget.
Eifel und Norbert Scheuer. Beides gehört untrennbar zusammen. Scheuer ist dort in dem Städtchen Prüm geboren und er ist in der Eifel geblieben seit nun fast 75 Jahren, hat als Elektriker und später als Programmierer bei der Telekom gearbeitet und daneben angefangen zu schreiben. Und auch als Autor ist er seiner Heimat treu geblieben. In seiner Eifel-Saga schreibt er über die Familie Arimont. In diese Familie fließt zwar auch etwas aus seinem eigenen Leben ein, Scheuers Geschichten sind aber nicht autobiografisch. Er beschreibt es so: Ich zerteile und zerstückle, was an meinem Leben ist, in ganz viele Teile und die übergebe ich dann Figuren. Und dabei kommen dann so wunderbare Romane heraus wie sein neuer Holunderholz. Darin führt ein mysteriöses Tonbandgerät tief in die Vergangenheit, bis hin zu einer verheerenden Explosion, die die Stadt Prüm 1949 in Schutt und Asche gelegt hat. Mein Kollege Christoph Schröder hat Norbert Scheuer in der Eifel besucht und ihn an einem entscheidenden Schauplatz des Romans getroffen.
Norbert Scheuer steht auf dem Kalvarienberg oberhalb von Prüm in der Eifel und blickt in einen Abgrund. Unter ihm liegt der riesige, mittlerweile von Bäumen und Gebüsch zugewucherte Krater, der bis heute von einer Explosion von ungeheurem Ausmaß zeugt. Am Abend des 15. Juli 1949 gingen 500 Tonnen Sprengstoff hoch, den die französischen Besatzer hier gelagert hatten, in den Katakomben des Kalvarienbergs. Die Bergkuppe wurde weggesprengt, Gestein hunderte von Metern in die Höhe geschleudert und das Städtchen Prüm, das sich gerade im Wiederaufbau nach dem Krieg befand, nahezu komplett zerstört. Dass nur 12 Menschen dabei ums Leben kamen, lag daran, dass zwischen der Entdeckung eines Brandes am Berg und der Explosion rund eine Stunde verstrich, Zeit genug, um 2000 Einwohner zu evakuieren. Norbert Scheuer, der 2 Jahre nach der Katastrophe geboren wurde, kennt die Erzählungen rund um die Explosion seit frühester Kindheit.
Ich stamme aus Prüm. Meine Mutter hatte hier in Prüm eine Gastwirtschaft. Und sie hat nicht viel erzählt, aber diese Geschichte, wie sie, nachdem sie alarmiert worden sind, mit meinem älteren Bruder aus der Stadt floh und dann plötzlich alles verdunkelt war und aus dem schönen Sommerabend wurde plötzlich finstere Nacht. Das hat sie immer wieder erzählt und das hat sich bei mir im Grunde ja tief eingegraben und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwann in einen Roman einfließt.
In Holunderholz, Norbert Scheuers neuem und beeindruckenden Roman, schwebt die Explosion des Kalvarienbergs wie eine apokalyptische Verheißung über dem Text. Was genau zu dem Brand geführt hat, ist bis heute ungeklärt. 2 Wachsoldaten, ein Jugoslawe und ein Ungar, hatten nachweislich wenige Tage zuvor ihre Ausreise nach Australien geplant und verschwanden spurlos. Scheuer lässt sie auf seine eigene, spekulative Weise im Roman auftreten. Die Eifel ist Norbert Scheuers Heimat und seine große literarische Spielwiese. Er kennt die Geografie, die Mentalität, die Atmosphäre. Welche Bedeutung, so frage ich ihn, hat die verheerende Explosion heute noch für die Region und ihre Bewohner?
Also in der Landschaft wirkt sie als große, riesige Narbe. Man sieht diesen Krater, der sehr große Ausmaße hat. Und bei den Menschen, glaube ich, wirkt sie einfach immer noch weiter, auch wenn sie das gar nicht mehr selbst miterlebt haben. Aber so ist das wohl immer bei dramatischen Ereignissen, dass sie über Generationen hinweg irgendwie auch unbewusst vorhanden sind, so wie Kriegsereignisse. Und im Grunde ist es ja ein Kriegsereignis.
2 Zeitebenen sind in Holunderholz kunstvoll miteinander verknüpft. Da ist zum einen Johann Arimont, ein Angehöriger der weit verzweigten Arimont-Familie, die das Grundgerüst von Norbert Scheuers Eifelsaga bildet und die der Autor nach und nach ausweitet. Johann ist eine der deprimierendsten Figuren, die Norbert Scheuer je erfunden hat. Er arbeitet als Programmierer in einem Softwareunternehmen und lebt in einer kleinen Hochhauswohnung am Rand einer größeren Stadt, die als Köln zu identifizieren ist. Johann beobachtet Vögel, geht regelmäßig zu einer Gelegenheitsprostituierten und verbringt seine Abende an einer Autobahnraststätte. Als seine Mutter in der Eifel stirbt, macht Johann sich daran, die Tonbänder eines alten Magnetophons abzuhören, auf denen bruchstückhafte Aufzeichnungen seines Großvaters aus der Nachkriegszeit gespeichert sind, und rekonstruiert daraus eine Geschichte, die wahr sein könnte oder erfunden. Das K3-Magnetophon, das Johann geerbt hat, ist für Scheuer das ideale Medium, um Schlaglichter auf Ereignisse zu werfen, die sich letztendlich aber nur aus Spekulationen und der Fantasie des Autors zusammensetzen.
Dieses K3 existiert komischerweise nirgendwo. Es gibt die Hinweise darauf, aber es gibt kein funktionierendes Gerät. Es gibt Bilder von der Serie davor und danach, die so ähnlich aussehen, aber das K3 hat man nie zum Laufen bekommen. Nur Johann hat das geschafft.
Worum geht es also in Holunderholz? Um die Hintergründe einer Katastrophe, das auch. Um den Brückenschlag zwischen der Gegenwart und der Nachkriegszeit, die in ein milchiges Licht und eine traumähnliche Stimmung getaucht ist. Um ein junges Mädchen namens Rose, die den Großvater bei seinen Touren durch die Eifel begleitet hat und deren Schicksal im Dunkeln bleibt. Um den zwielichtigen Herrn Vincentini, der bereits seit mehr als 20 Jahren durch Scheuers Romane irrlichtert. Um Technik, die den Menschen zunehmend beherrscht. Und um einen Erkenntnisprozess, den Johann Arimont durchläuft.
Er hat zum Beispiel erkannt, dass man nichts erkennen kann. Dass alles nur Fragmente sind und dass wir aus diesen Fragmenten uns eine Wirklichkeit zusammensetzen.
Die Arbeit an dieser fragmentierten Wirklichkeit, die Norbert Scheuer in immer neuen Anläufen zum poetischen Bild einer Landschaft zusammensetzt, ist in der deutschsprachigen Literatur einzigartig. Holunderholz ist ein weiteres Meisterwerk im so bestechend schönen wie verwirrenden Kosmos dieses Autors.
Das findet mein Kollege Christoph Schröder. Er hat Norbert Scheuer in der Eifel getroffen. Dort spielt auch wieder sein neuer Roman Holunderholz. Diese Woche ist er im CH Beck Verlag erschienen und hat 265 Seiten. Und gleich spreche ich hier in SWR Kultur mit dem Autor und Büchner-Preisträger Clemens Setz. Er zeigt sich in seinem neuen Buch von einer privaten Seite. U-Bahn seinen Sohn. An sich nichts Ungewöhnliches, nur hatte seine Frau das Kind nach einer nur 6 Wochen kurzen Schwangerschaft verloren. Aber jetzt sitzt der Mann seinem Sohn gegenüber im U-Bahn-Waggon und freut sich, dass sein Kind ein Buch liest und nicht, wie die anderen Passagiere, auf sein Handy starrt. Der Mann spricht seinen Sohn nicht an, sondern bewundert ihn stolz aus der Distanz. Später läuft er durch den Schnee nach Hause und vertieft sich in, wie es darin heißt, in dieser Erzählung heißt, tausendfüßlerische Gedanken. Szenen wie diese, seltsam entrückt, vielleicht auch etwas verschroben und verschoben, finden sich in den Erzählungen von Clemens Setz. Der österreichische Autor und Büchnerpreisträger ist bekannt für seine rätselhaften und anspielungsreichen Texte. Jetzt erscheint im Surkamp Verlag ein neuer Band mit Erzählungen. Manche dieser Erzählungen sind nur wenige Sätze kurz, andere bestehen sogar aus mehreren Teilen. In ihnen treffen wir Einzelgänger und sich unverstanden Fühlende in ihrem nicht immer ganz normalen Alltag. Mein Leben als neues Band heißt dieser Band und ich spreche darüber mit dem Autor. Guten Tag, Herr Setz.
Hallo.
Tausendfüßlerische Gedanken, das fand ich eine sehr schöne Beschreibung. Da kribbelt es bei mir richtig im Kopf. Oder in einer anderen Erzählung heißt es, ein gesamtplanetarer Jammer stieg in mir auf. Für was für Menschen interessieren Sie sich in Ihren Erzählungen?
Ich glaube, es sind ähnlich Menschen, die ähnlich sind wie ich, aber zumindest so, wie ich es nicht gern im Alltag wahrhaben möchte. Ich glaube, es ist so, ja. Leute, die vielleicht etwas sehen und was anderes denken, das kommt häufig vor. Und das bin ich, glaube ich, auch. Also jemand, der, heute würde man sagen, kognitive Dissonanzen erlebt. Aber das ist vielleicht sehr abstrakt und langweilig und viel interessanter als Geschichte zu erleben. Wenn jemand etwas sieht, denkt aber etwas völlig Unangebrachtes. Das finde ich oft sehr, das entzündet mich oft dann für die Figur und dann für die Geschichte auch.
Und das ist auch etwas, was Sie in Ihrem Alltag erleben?
Ja, sehr, ja. Also weltanschaulich oder auch durch momentanes Hypnotisiertsein von irgendwelchen eigenen Erinnerungen oder Nostalgie zum Beispiel ist auch sowas. Das kriege ich jetzt so mit Mitte 40, ja. Viel starkes Schwelgen in Dingen, die unrettbar verloren sind und weit entfernt in der Jugend. Und das ist ja auch eine Art von kognitiver Dissonanz, sogar sehr extrem. Ne? Man sieht Dinge, die eigentlich erfreulich sind mit Wehmut und, oder die Dinge, die schön sind, sieht man dann als Verfall und so. Also es ist sehr witzig. Und ich sehe es dann immer ein bisschen mit so einem kleinen Abstand, was vielleicht ganz gesund ist. Man sieht auch den Slapstick, das alberne Theater dahinter. So ernst und wuchtig die Empfindungen dann trotzdem da sind immer.
Und vor allen Dingen schaffen Sie das, doch sehr persönliche Gefühl und Empfinden auch quasi in Literatur zu formen und auch Ihren Figuren mitzugeben. Lassen Sie uns doch mal reinschauen. Die titelgebende Erzählung, also Mein Leben als Noise Band, das ist die letzte Erzählung in dem Band. Darin lernen wir Paul kennen. Er ist Musiker, er macht Noise-Musik. Noise, das ist das englische Wort für Lärm oder Geräusch. Und einer seiner musikalischen Helden ist der japanische Musiker Masami Akita, bekannt als Merzbow. Merzbow hat die Noise-Musik gerettet, ist sich Paul sicher. Und ich glaube, man kann Noise nicht so wirklich erklären. Deswegen habe ich mir gedacht, lassen Sie uns doch kurz in einen der bekanntesten Tracks von Merzbow reinhören. Der heißt Woodpecker Number One. Ja, wirklich nur ein kleiner Ausschnitt. Man könnte es hier im Radio vielleicht auch für ein Störgeräusch halten. Musiklose Musik heißt es in Ihrer Erzählung, Herr Setz. Was klingt denn da an in dieser musiklosen Musik?
Wenn man sie zum ersten Mal hört, ist sie einfach eine Beleidigung von allen Hörgewohnheiten. Bleibt das aber nicht, interessanterweise. Und für viele ist es auch so. Also wenn man sich einhört, wie man so oft sagt, gibt es da eben Effekte oder Hörzustände, die es sonst nirgends gibt. Nämlich zum Beispiel eines, dass man wirklich einfach vergessen kann, dass man die Kontrolle hat über das Voraussagen der Musik. Es geht mit anderer Musik, mit aleatorischer Musik auch nicht. John Cage, einer meiner großen so Heiligen, geht das auch nicht. Man kann ein John Cage-Stück nicht voraussagen. Es gibt nicht Thema, Variation, das Thema kehrt wieder, Refrain und Strophe oder irgend sowas. Oder irgendeine Art von kompositorischer, kontrapunktischer Form. Das ist aussichtslos. Zugleich aber kann man es voraussagen, irgendwie. Ne? Es bleibt dann diese Welt, diese dissonante Welt. Es ist eine Mischung, also wie John Cage mal gesagt hat, wenn man Beethoven hört, merkt man irgendwann, dass er immer gleich klingt. Was natürlich nicht stimmt irgendwie, aber ich weiß, was er meint. Wenn man aber den Verkehr auf der Fifth Avenue hört, you notice it's always different. Und es ist immer anders, der Verkehr, aber es ist immer Verkehr. Und es ist so eine Musik der Sphären. Und das wirklich wie die grundlegende Entdeckung, die ich gemacht habe, war, dass Einschlafbegleitung für kleine Babys, und zu der Zeit, wo ich das geschrieben habe, hatte ich ein kleines Baby, jetzt schon 4 Jahre alt, aber damals ein Baby. Und da gibt es so White Noise Einschlafbegleitung. Das spielt man recht laut und die Kinder schlafen dann, so kleine Babys schlafen sehr schnell ein. Mit dem Gedanken, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass das ein bisschen die Klangverhältnisse im Mutterbauch nachbaut. Das klingt genauso wie das, was wir gerade gehört haben. Das ist nicht nur, nur so Rauschen, sondern auch wirklich so rhythmisches, so fauchendes, peitschendes, sehr dissonantes. Und es wirkt. Die Kinder, die kleinen Kinder schlafen sofort ein. Und es ist so eine schöne Sache, diese beiden Welten berühren sich da, dieses so frische Eltern mit Baby im Bett, ganz dieses zarte, unschuldige und diese provokante, mit extremer Bühnenperformance verbundene Welt, wo es darum geht, dass Leute ja irgendwie extreme Zustände ausdrücken. Die beiden sind eigentlich dasselbe. Und das ist auf so einer Zen-Ebene, wie so John Cage wahrscheinlich, für den war ja oft auch das Widersprüchlichste irgendwie dasselbe. Ne? Und das mag ich sehr gern, wenn plötzlich solche Wurmlöcher in der Wirklichkeit bestehen.
Ja, Paul versucht diese Wurmlöcher quasi eben auch zu Noise Musik zu verarbeiten. Also vor allen Dingen auch seine Träume versucht er in Noise wiederzugeben. Und er merkt, dass es eigentlich nicht geht und dass er irgendwie nie da so wirklich rankommt. Und seine Träume, muss man auch sagen, die sind wirklich absurd, aber irgendwie auch ja, sehr poetisch. Also er träumt etwa von einem bis zum Bersten mit Wasser gefüllten Mann, der, Zitat, wie ein Formel-1-Kommentator, eine laut vor sich hin plappernde Aktentasche trägt. Und Paul fragt sich, wie kann ich dieses Geräusch wiedergeben? Vielleicht ja noch irgendwie das Plappern, vielleicht die Formel 1, vielleicht das Wasserplätschern, man weiß es nicht. Er versucht es aber, er merkt eigentlich, dass er daran scheitert, dass er das nie schaffen wird, diese Erfahrung, die er im Traum hat, in Neues auszudrücken. Ist es vielleicht eine Erfahrung, die im Grunde jeder von uns macht, dass man das eigene Welterleben, die eigenen Träume eigentlich de facto mit niemandem teilen kann?
Ja, das stimmt. Man ist so rettungslos allein und doch haben wir diese interessante Erfindung Kunst und Poesie, Literatur und so Musik, wo sich ja doch wahnsinnig viel überträgt. Leute sprechen zumindest darüber, was sie erfahren, was sie drin sehen, was sie interpretieren darin, woran es sie erinnert, woran es sie denken lässt. Aber ist das wirklich drin? Ne? Da gibt es so Leute, die sagen, na, jede Interpretation ist völlig aus dem Nichts. Das sind diese Poststrukturalisten, die interessieren mich aber gar nicht. Die machen immer alles kaputt, Spielverderber, die mag ich nicht denken. Ich denke immer schon, es gibt schon so eine Telepathie in Literatur und in Kunst. Ich wollte immer mal schon so eine Künstlernovelle schreiben, so eine Tonio Kröger irgendwie, aber halt eine, wo es nicht funktioniert. Also so wie bei mir funktioniert es auch nicht. Es ist nie das drin, was ich reintue. Es ist immer was anderes, was die Leute lesen. Und das ist auch okay. Ich bin jetzt schon versöhnt mit dieser Tatsache. Aber ich wollte auch mal so eine Geschichte von jemandem, der von vornherein ein ungewinnbares Spiel spielt, nämlich unausdrückbare Epiphanien des Alltags, mystische Empfindungen, wunderbare Sachen. Und das will er alles in der Kunst bewahren und es ist nie drin. Die Leute sehen es nie. Die sagen immer nur, wow, cool, laut, war super, nice. Hm. Und er sagt immer, aber wo ist der Mond? Ich habe doch den Mond reinkomponiert, aber der ist nie drin.
Ja. Es kommen ja auch einige Figuren vor, oder mehrfach eine Figur vor, die Clemens Setz heißt in den Erzählungen. In einer dieser Erzählungen, da ist es so, dass der Clemens Setz auch ein Autor ist, der auch die Bücher geschrieben hat, die der Clemens Setz geschrieben hat, mit dem ich gerade spreche, der aber auch die Preise bekommen hat, wie der Clemens Setz, mit dem ich gerade spreche, der aber dann einen Beruf findet, vielleicht auch endlich einen Beruf überhaupt an sich findet.
Eine Familie sogar, ne?
Eine Familie sogar, ja. Genau. Ja. Und dieser Beruf oder vielleicht auch Berufung ist, dass er sich quasi freiwillig von Hunden angreifen lässt, die für Sicherheitsdienste ausgebildet werden. Dafür steckt dieser Clemens Setz in einem Beißanzug und dann werden quasi die Malinois Hundezähne auf ihn losgelassen und er findet da so eine seltsame Befriedigung darin. Er ist dann nicht mehr der, Zitat, sich quälende, verschlossene Clemens Setz von früher, der mit den Büchern, nein, er ist jetzt der Mann im Beißanzug. Mhm. Ist das so ein Wunsch von Ihnen? Hätten Sie auch gern so einen Anzug oder stecken Sie vielleicht sogar in so einem?
Nein, überhaupt nicht. Meine Intention war zu zeigen, wer ich geblieben wäre, wäre ich so geblieben wie 2012 oder 14 oder 15. Was war mein Bahnverlauf, wenn es nicht zu einer starken Veränderung von allen Aspekten meines Lebens gekommen wäre? Eine Sache ist eben dieser jahrzehntelang mitgeschleppte, unerfüllte Kinderwunsch, den ich schon früh hatte, aber den ich mir irgendwie schlecht geredet habe als eine, ich weiß nicht, unangebrachte Empfindung. Sehr merkwürdig. Warum das war, ist ein großes Rätsel. Und wenn ich so geblieben wäre wie damals, hätte ich so geendet wie der in der Geschichte. Glücklich, während junge Hunde an ihm zerren und er einfach sagt, hey, Gott sei Dank gebe ich da den nächsten Generation von Hunden da irgendeine Erfahrung mit. Ich bin doch für was gut.
Ja, das Thema der quasi Eltern-Kind-Beziehung, des Kinderwunsches, das zieht sich tatsächlich durch einige der Erzählungen. Stimmt, jetzt wo ich auch wieder zurückdenke.
Ja, das ist, glaube ich, das beherrschende Thema. Auch von allem, was mir so einfällt zu schreiben, jetzt so. Einfach weil der Unterschied so groß war. Wenn man mit 22 ein Kind kriegt, dann ist man nicht so lang erwachsen da noch. Jetzt, bei mir war es relativ spät im Leben und auch wirklich sehr, sehr lang erhofft. Und mit all diesen Verwandlungen, die das macht, bei mir zumindest, und ich glaube auch für viele andere Leute, mit denen ich dann drüber gesprochen habe. Es ist eine gespenstische Kinderlosigkeit manchmal in bestimmten Leben. Ich sage nicht, dass das alle so empfinden müssen und so weiter, aber ich habe so empfunden und kenne auch viele, die später dann so darüber reden. Und mit diesen gespenstischen Kinderlosigkeit ist es ist viel verbunden, viel Unheil, das sich dann ausbreitet davon. Ersatzkonstrukte. da war ich sehr gut darin. Und das ist ein bisschen so eine Untersuchung, auch in allen, nicht in allen, aber in vielen Geschichten drin. Mhm. Ja.
Aber es ist interessant, dass dieser Wunsch nach einem Kind bestehen bleibt, angesichts der Welt, die Sie in Ihren Erzählungen schildern.
Na, ich sehe da gar keine. Ich weiß, was Sie meinen, es wird oft gesagt, aber ich habe das damals eben einfach immer gesagt, so, nein, selbstverständlich will ich keine Kinder, weil die Welt ist ja so schlimm und die Welt ist immer grauenhaftvoll. Also ich meine, Leute haben im 30-jährigen Krieg auch Kinder bekommen. Das war ein Schmerzmittel einfach. Warum soll die neue Generation nicht existieren dürfen, nur weil fürchterliche Dinge passieren? Da ist überhaupt keine Logik dazwischen, das wusste ich auch immer. Aber es wird einfach als Schmerzmittel gesagt, schmerzstillendes Mantra. Und ich verstehe, es funktioniert super und ich kann es auch den Leuten jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht Richard David Precht, der irgendwie so sich hinsetzt und sagt, ach, hier ist euer Irrtum. Nein, nein, interessiert mich alles nicht. Ich spreche nur über mich selber und kann sagen, bei mir war es, also dieses Beschwören einer schrecklichen Welt, deswegen bleibst du kinderlos, ist ein reines schmerzstillendes Sprüchlein, mit dem ich mir einfach versucht habe, bei Verstand zu halten oder die Fassung zu wahren. Und wer sich darin wiedererkennt, der ist dann vielleicht auch eingeladen, kann er sagen, wow, okay, dann lese ich die Geschichten und vielleicht sehe ich da drin was. Und wenn man sich dann nicht darin wiedererkennt und sagt, nein, das meine ich ganz ernst und so, okay, dann ich sage nicht, mein Zustand ist repräsentativ. Aber, obwohl ich die Vermutung habe, aber die ist irgendwie unangebracht.
Das sagt der Autor Clemens Setz. Sein neuer Erzählband Mein Leben als Noise Band ist bei Surkamp erschienen. 19 Erzählungen finden sich darin. 383 Seiten hat der Band. Herr Setz, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ein neuer Song des Trios The Sacred Souls hier in SWR Kultur. Gott sei ein einziges Mal eine Frau. Ein verzweifelter Wunsch, den sicher viele Frauen verstehen. Auch die Autorin Banu Mushtaq weiß, wie verzweifelt, aber auch kämpferisch Frauen durchs Leben gehen. Sie wurde 1948 in Südindien geboren und setzt sich als Anwältin und Journalistin für die Rechte von Frauen ein. In ihren Stories taucht sie tief ein in die Lebensrealität muslimischer Frauen in Südindien. Heart Lamp heißt die Sammlung ihrer Kurzgeschichten und eine davon trägt eben diesen Titel: Gott sei ein einziges Mal eine Frau. Letztes Jahr wurde Banu Mushtaq mit dem International Booker Prize ausgezeichnet, dem wichtigsten Literaturpreis im Vereinigten Königreich. Und zum ersten Mal ging dieser Preis damit an Kurzgeschichten. Und das war nicht die einzige Premiere. Der Preis ging damit auch an ein Buch, das aus dem Kanada übersetzt wurde. Einer Sprache, die von nicht weniger als 65 Millionen Menschen in Südindien gesprochen wird. Auf Deutsch erscheint der Band nun unter dem Titel Meistens bleibt ja die Frau zu Hause. Nadine Kreuzzeiler hat die Stories gelesen.
Die Frauen haben meist nicht viel zu lachen in den Geschichten von Banu Mushtaq. So divers sie auch sind, jung, alt, verwitwet, reich, bettelarm, gebildet oder schon mit 11 Jahren verheiratet worden. Sie eint, dass sie allein als Frau nichts oder nicht viel wert sind in der von Männern beherrschten und auf Männer zugeschnittenen Gesellschaft, in der sie leben.
Ich hatte mich in eine beflissene Dienerin verwandelt. Es war der einzige Weg zu überleben. Ich hatte der Welt nichts zu geben, die Welt schenkte mir auch nichts. Ich wusste nichts von sozialen Beziehungen, ich hatte keinen Namen, keine Persönlichkeit. Ich war nur seine Frau.
Und doch, Banu Mushtaqs Frauenfiguren eint eben auch, dass sie nie nur Opfer bleiben. Sie alle finden eine Art des Widerstands. Und sei er noch so klein und unsichtbar für andere. Gott sei ein einziges Mal eine Frau, ruft die Ich-Erzählerin am Ende der gleichnamigen Story innerlich aus, nachdem sie von ihrem Ehemann wie ein zerschlissenes Kleidungsstück aussortiert und durch eine neue, jüngere und unbeschädigte Version ersetzt wurde. Mittellos landet sie mit zwei kleinen Kindern auf der Straße. Rückblickend reflektiert sie ihr Leben und geht mit Gott und der Gesellschaft schwer ins Gericht.
Die Gesellschaft hatte abgesegnet, was er tat. Und bei all dem haben sie deine Unterstützung. Er tut das alles in deinem Namen.
Immer wieder kippt diese Anklage in bitterbösen Sarkasmus, um am Ende resigniert und fast nachsichtig zu fordern:
Wenn du die Welt noch einmal erschaffst, Gott, und dabei auch die Männer und Frauen neu zusammenbaust, dann sei bitte nicht noch einmal ein unerfahrener Töpfer. Komm, komm ein einziges Mal als Frau auf die Erde, Herr.
Witz und Widerstand, Tragik und Trauer liegen in den 12 in diesem Band versammelten Kurzgeschichten immer nah beieinander. Entstanden sind sie in den letzten knapp 30 Jahren. Es sind Geschichten, die sich im Spannungsfeld zwischen Religion und Moral, Patriarchat und Frauenrechten, Familie und Gesellschaft bewegen. Angesiedelt im südwestindischen Bundesstaat Karnataka, aus dem Banu Mushtaq kommt. Die Rechtsanwältin und Journalistin schreibt auf Kannada, einer der ältesten klassischen Sprachen Indiens. Sie gehört laut ihrer Übersetzerin Katrin Binder zu den wichtigsten Autorinnen einer Protestliteratur auf Kannada, die seit den 70er Jahren Menschen am Rand der Gesellschaft eine Stimme gibt im Kampf um mehr soziale Gerechtigkeit. Dieses Anliegen scheint in jeder der hier versammelten Stories auf, ohne agitatorisch zu sein und so etwa ihre literarische Kraft zu drosseln.
Wenn Sommerferien sind, hört man von allen Müttern endlose Beschwerden. Schließlich sind die Kinder immer zu Hause.
Meist unvermittelt wird man in die Leben verschiedenster Frauen und Männer in muslimischen Gemeinden geworfen. Wie in einem Wimmelbild springt man von einer Szenerie zur nächsten. Hin und her zwischen den Familien und ihren Fäden, den Festen, den Ritualen, dem Tratsch unter Nachbarn, korrupten Machenschaften, Erbschaftsstreitereien, Klassenunterschieden und Ehealltag. Manche Geschichten sind erschütternd und machen wütend, so wie die von Merun, die sich lieber selbst verbrennen will, als noch länger bei ihrem Mann zu bleiben. Andere nehmen fast satirische oder fantastische Züge an, so etwa in der Geschichte High Heels, in der ein paar Stöckelschuhe zur Obsession eines Mannes und zum Sinnbild für die Sprengung patriarchaler Ketten wird. Von ihrem Mann in absurd hohe, schmale Stöckelschuhe gezwängt, die in Saudi-Arabien gerade der letzte Schrei sind, findet die schwangere Arifa mit ihren breiten, von der Hausarbeit aufgesprungenen Füßen doch noch einen festen Stand.
Sie drückte auf die Schuhe, bis sie schweißgebadet war. Gerade als sie glaubte, dass ihr Baby dem Gewicht zum Opfer fallen würde, explodierten die hochhackigen Schuhe wie durch eine göttliche Kraft in abertausend Stücke. Sie leuchteten auf wie ein Meteor, ihre Asche fiel irgendwo hin und dann waren sie vollkommen ausgelöscht. Und Arifa stand stabil und auf festem Boden, wie die Erde selbst.
Ton und Perspektiven wechseln in den Erzählungen oft plötzlich und unvermittelt, so wie auch der Schwerpunkt einer Geschichte sich öfter mal neu verschiebt. Das ist gewöhnungsbedürftig, genauso wie die vielen Titel und Bezeichnungen etwa für religiöse oder familiäre Stellungen oder traditionelle Kleidungsstücke, die in der Originalsprache im Text stehen gelassen wurden. Je mehr man liest, desto mehr werden sie einem aber geläufig und wer es genau wissen will, kann die Bedeutung im Nachwort der Übersetzerin nachlesen. Banu Mushtaq entfaltet in ihren Erzählungen ein vielfältiges Panorama des Patriarchats in ihrer Heimat Südindien. Sie weist aber deutlich darüber hinaus. Denn Frauenrechte stehen bekanntlich nicht nur dort auf dem Spiel. Darauf dürfte auch der für die deutsche Übersetzung gewählte Titel anspielen, der ein Zitat aus einer Geschichte ist. Meistens bleibt ja die Frau zu Hause. Ein Satz, der in streng islamischen Kreisen bitterste Realität ist und ein reales Gefängnis für Frauen bedeuten kann. Und ein Satz, der in westlichen Gesellschaften wie der unseren schon mal als Witz dahergesagt wird und doch in Zeiten des allgemeinen Backlashs auch hier wieder eine bittere Note bekommt.
Frauenschicksale in Indien, vermeintlich weit weg und doch ganz nah bei uns. Nadine Kreuzsaler hat uns den Band »Meistens bleibt ja die Frau zu Hause« von Banu Mushtaq vorgestellt. Übersetzt aus dem indischen Kannada von Katrin Binder. Das Buch ist im Kiona Verlag erschienen. Und wer Banu Mushtaq live erleben möchte, sie liest am 21. September im Literaturhaus Stuttgart. Meine Kollegin Katharina Borchert moderiert und das Gespräch wird auch aufgezeichnet und am 2. Oktober in unserer Sendung vor Ort auf SWR Kultur ausgestrahlt, aber natürlich dann auch zu hören in ARD Sounds. Der Roman, um den es jetzt hier im Lesenswert-Magazin geht, war letztes Jahr für den Booker Prize nominiert. Er hat den wunderbaren Titel »Ein Königreich für eine Schnecke«. Geschrieben hat ihn die kanadisch-ukrainische Autorin Maria Reva. Ein Königreich für ihre Schnecken, das wünscht sich Jeva für ihre 276 Schnecken. Bis dahin muss sie sich allerdings mit ihrem Wohnmobillabor begnügen. Mit dem reist sie durch die Ukraine und sammelt von Aussterben bedrohte Gastropoden, also Schnecken. Und übrigens verlieren wir alle 53 Stunden eine ganze Schneckenart. Die Arbeit von Schneckenschützerin Jeva wird aber plötzlich ziemlich schwierig, denn Russland greift die Ukraine an und stellt sie und auch ihre Autorin Maria Reva vor Probleme. Denn wie schreibt man weiter, wenn die Realität die Fiktion überholt? Maria Reva findet dafür eine aufregende Lösung. Oliver Pohlmann hat diesen bitterbösen und zugleich sehr berührenden Roman für uns gelesen.
Jeder Roman hat einen Anfang und einen Schluss, denkt man, bis man Maria Revas »Ein Königreich für eine Schnecke« gelesen hat. Denn dieser unkonventionelle Roman umfasst in der deutschen Ausgabe 480 Seiten, endet aber schon auf Seite 190. Und dann nochmal. Und nochmal. Unkonventionell ist der Roman aber auch, weil mittendrin plötzlich die Autorin auftaucht, als Ich-Erzählerin mit einem eigenen Erzählstrang neben dem der Figuren und schließlich sogar zusammen mit ihnen. Klingt ziemlich schräg, oder? Und verdächtig nach postmoderner Spielerei à la Italo Calvino oder Paul Auster. Aber hier hängt die Kollision von Fiktion und Wirklichkeit mit der Entstehungsgeschichte des Romans zusammen. Oder besser, sie ist ein großartiger Trick der kanadisch-ukrainischen Autorin, um ein plötzlich von der Realität überholtes Werk doch noch zu vollenden. Denn was macht man, beziehungsweise Frau, mit einem Romanprojekt über die Heiratsindustrie in der Ukraine, wenn dieses Land mitten im Schreiben überfallen wird?
Welches Recht habe ich, von meinem Sessel aus über den Krieg zu schreiben? Und weiter über die Katalogbrautindustrie zu schreiben, kommt mir noch schlimmer vor. Dieses Klischee wieder hervorkramen? In diesen Zeiten? Und überhaupt, bin ich eigentlich eine echte Ukrainerin? Ich habe das Land als Kind verlassen. Ich spreche eher Russisch als Ukrainisch und beides nicht besonders gut.
Wenn Katalogbräute das eine Thema dieses Romans sind, so sind Schnecken das andere. Verkörpert werden beide Themen durch zwei gegensätzliche Frauen, die sich zusammentun, um aus Protest westliche Freier zu entführen. Da ist zunächst Jeva, eine zynische Einzelgängerin, die ihr Leben der Rettung gefährdeter Schneckenarten gewidmet hat. Mit einem zum Labor umgebauten Wohnmobil durchkämmt sie die Ukraine auf der Suche nach seltenen Exemplaren. Immer im Kampf um mediale Aufmerksamkeit, denn so sympathisch wie Pandas oder Wale sind die schleimigen Weichtiere nun einmal nicht. Ihre Missionen finanziert Jeva als Teilnehmerin sogenannter Liebestouren der Agentur Romeo meets Julia. Dabei spielt sie vor westlichen Junggesellen die willige Ukrainerin, auch wenn sie selbst ironischerweise komplett asexuell ist und Smalltalk für Zeitverschwendung hält.
Manchmal verärgerte sie die Dolmetscherinnen und langweilte die Junggesellen, weil sie sich angeregt fühlte, über die Einzelheiten ihrer Arbeit zu sprechen, die Messwerte, die sie stabil halten musste. Einmal fragte ein Junggeselle beim Abendessen: »Hast du mal welche probiert? Mit Butter und Knoblauch?« Jeva biss beinahe ihre Zunge durch.
Die zweite weibliche Hauptfigur heißt Nastja. Die junge Frau leidet darunter, dass ihre Mutter, eine feministische Aktivistin, seit geraumer Zeit untergetaucht ist. Um sie aus ihrem Versteck wieder hervorzulocken, plant Nastja eine Protestaktion, die ganz nach dem Geschmack ihrer Mutter wäre. besagte Entführung westlicher Junggesellen. Alles hoffnungsfrohe Teilnehmer der Liebestouren von Romeo meets Julia. Eine Aktion, für die Jevas Wohnmobil wie gerufen kommt. An Bord gelockt werden die Freier unter dem Vorwand einer Bonusveranstaltung, eines heidnischen Fruchtbarkeitsfestes. Als die Fahrt startet, schreibt man den 24. Februar 2022, die Nacht der russischen Vollinvasion, als das halbe Land zur Grenze nach Westen flüchtet. Von hier an, dem Moment, als in der Realität die Autorin drauf und dran ist, den Roman abzubrechen, wird die Geschichte um Jeva und Nastja abwechselnd abenteuerlich und absurd, in jedem Fall aber zu einem rabenschwarzen Lesevergnügen. Einerseits, weil die unfreiwilligen Passagiere die ganze Knallerei für eine Inszenierung halten, leider auch dann noch, als russische Soldaten leibhaftig vor ihnen stehen. Andererseits, weil Jeva ihr Wohnmobil samt Mitfahrenden ausgerechnet nach Süden steuert, nach Cherson, also den heranrückenden Invasoren entgegen. Doch in Cherson wurde gerüchteweise ein höchst seltenes Schneckenexemplar gesichtet, das Jeva unbedingt noch retten will. Außerdem lebt dort der Großvater der Chefin von Romeo meets Julia, den Nastja zur Evakuierung überreden soll. Ein erfundener Großvater, natürlich, der aber einen ebenso sturen Doppelgänger in der Realität hat, nämlich den Großvater der Autorin.
Als meine Mutter einmal mit meinem Großvater telefonierte, hörte sie im Hintergrund die Explosionen, während mein schwerhöriger Großvater nichts davon mitbekam. Er sagte, er müsse Schluss machen, weil sein türkischer Kaffee überzulaufen drohe. Nein, diese Zahlen entsprechen nicht ganz dem, was wirklich passiert ist. Ich muss Fakten und Fiktion trennen, doch sie verschwimmen immer wieder ineinander.
Sympathisch offen beschreibt die in Kanada lebende Autorin in alternierenden Kapiteln, in welche Schreibkrise sie von den Nachrichten aus ihrem Geburtsland gestürzt wurde. Eine Mischung aus hilfloser Angst um ihre ukrainischen Angehörigen, Sinnverlust und diffusen Schuldgefühlen. Hinzu kam der Frust über westliche Redakteure, die Revas Beiträge zum Krieg ablehnten, weil sie ihnen mit ihrem schwarzen Humor unangemessen erschienen. Ein beschämendes Missverständnis.
In der Ukraine reicht der schwarze Humor bis in die Sowjetzeit zurück. Wahrscheinlich sogar noch weiter. Und er verleiht Menschen, die unter unbeherrschbaren Umständen leben, ein Gefühl von Macht. Wenn man über eine düstere Realität lachen kann, erhebt man sich darüber.
Wie Revas großer, für den Booker Prize nominierte Roman denn nun tatsächlich ausgeht, sollte man unbedingt selber lesen. Etwas Geduld ist dazu aber nötig. Denn all das Hin und Her zwischen erfundener Erzählung und Wirklichkeit der Autorin kostet doch etwas an Momentum. Macht aber nichts. Denn dafür schlägt das von Stefan Kleiner übersetzte Werk einen schwarzhumorigen Erzählfunken nach dem anderen. Was für ein schöner Sieg der Literatur also über die Wirklichkeit.
Die Literatur kann eben vieles, auch das Schlimmste, ein wenig erträglicher machen, zumindest für kurze Zeit. Oliver Pohlmann hat uns den Roman »Ein Königreich für eine Schnecke« vorgestellt von Maria Rewa. Er ist bei DTV erschienen und hat 480 Seiten. Und das war das SWR Kultur Lesenswert Magazin an diesem Sonntag. Sie finden das Gespräch mit Julia Schoch und mit Clemens Setz sowie alle anderen Themen unserer Sendung zum Nochmalhören in ARD Sounds und auf swrkultur.de. Um die Technik kümmerte sich heute John Kohl. Und zum Schluss der Sendung hören wir noch einen der, wie ich finde, schönsten Songs von The Sacred Souls, Can I Call You Rose? Ich bin Christina Hartauer und für heute sage ich Tschüss.
Your fragrance takes over the room. Can I call you, darling? I wanna plant you in my heart. Oh, so love can grow. Can I call you, Rose? Power to
The universe told me, put it in a love song.